Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wer kennt die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage? Außer ein paar Kundigen werden wohl nur die wenigsten wissen, dass sich dahinter die Mormonen verbergen, die unter diesem Namen wiederum weltbekannt sind. Und doch wollen die Mormonen nicht mehr Mormonen genannt werden, sondern unter ihrem eigentlichen alten, aber eben auch etwas umständlichen Namen. Darüber berichten wir in dieser Sendung. Und in dieser Sendung geht es heute auch um Alkohol und Drogen und um die Frage, ob gläubige Muslime sich daran berauschen dürfen. Eigentlich eine klare Sache, die so klar allerdings dann doch wieder nicht ist. Und zuerst schauen wir aber nach Jekaterinburg östlich des Uralgebirges. Dort sorgt der Bau einer Kirche für massive Proteste unter den Bürgern der Stadt. Dass in einer russischen Stadt gegen den Bau einer christlichen Kirche protestiert wird, ist schon eher ungewöhnlich. Doch seit Tagen ist genau das der Fall in Jekaterinburg nahe des Uralgebirges. Geplant ist der Wiederaufbau der Jekaterinenkathedrale, die in den 30er Jahren von den Bolschewisten dort zerstört wurde. Angeblich wurde diese Kirche bei der Gründung der Stadt 1723 errichtet und sie soll jetzt pünktlich zum 300-Jahr-Jubiläum wieder dort stehen. Es handelt sich also um eine hochsymbolische Angelegenheit, aber auch um einen politischen Streit, der auch schon einige Jahre schwelt. Mehrmals ist der Standort verlegt worden und der aktuelle Standort für das Kirchengebäude sorgt wiederum für Widerstand, weil er ausgerechnet auf einer der wenigen der Grünflächen der Stadt steht. Marta Wilczynski fasst den Konflikt zusammen.
Zwischen 3.000 und 5.000 Menschen sollen es gewesen sein. Im Netz sind zahlreiche Videos zu sehen, wie die Teilnehmer des Protests die Rasenfläche des Parks in Jekaterinburg füllen. Im Dunkeln leuchten sie mit ihren Handys wie mit Taschenlampen, rufen Schande. Das ist kein Volksfest. Die Menschen protestieren gegen den Bau einer Kirche an diesem Ort, nicht gegen die Kirche an sich. Sie gehen gerne hier spazieren, sie verbringen ihre Zeit in diesem Park und wollen nicht, dass hier gebaut wird. Jekaterinburg ist eine Industriestadt nahe des Uralgebirges. Parks sind hier selten. Nun soll ein weiterer einer Kirche weichen. Aktivisten organisieren schon seit längerem Proteste gegen den Bau, haben nach eigenen Angaben ein Referendum gefordert. Erfolglos. Anfang März gab es die erste größere Demonstration mit etwa 600 Teilnehmern. Wirklich groß wurden die Proteste aber, als am Montag bekannt wurde, dass die Stadt damit begonnen hat, die vorgesehene Baustelle einzuzäunen und damit Tatsachen zu schaffen. Immer mehr Menschen kamen in den Park, rissen Teile des Zauns ein. Es kam zu Handgemengen mit Sicherheitskräften und selbsternannten Beschützern des Baus. Am Abend darauf gab es die ersten Festnahmen. Am Mittwoch bot die Stadtverwaltung vermittelnde Gespräche an. Dazu Vizebürgermeister Sergei Bidonenko. Wir haben uns mit den Bürgern getroffen, um zu sagen, wenn ihr Demos wollt, wenn ihr eure Meinung äußern wollt, geht vor Gericht, führt Demos durch, aber alle nur im Einklang mit dem Gesetz. Alles, was ihr außerhalb tut, wird von den Ordnungshütern unterbunden. Die Demonstrationen wurden von OMON-Sicherheitskräften aufgelöst. Es gab mehrere Dutzend Festnahmen. Mittlerweile sitzen 37 Protestteilnehmer in Untersuchungshaft. Die Behörden haben massivere Zäune aufgestellt, um die zukünftige Baustelle zu schützen. Die Aktivistin Olga Tatrikova, die auch an dem Vermittlungsversuch mit der Stadt beteiligt war, sagte gegenüber Medien: Der Gouverneur muss seine Meinung ändern, weil alles, was jetzt passiert, ist der Widerstand gegen die Entscheidungen des Gouverneurs, seine Politik und seinen Unwillen, auf seine Stadt zu hören. Kirchenvertreter betonen jedoch, man würde auf die Stimme des Volkes hören, da viele Bürger für den Bau dieser Kirche seien. Allerdings zeigen Pläne, dass die Kirche, die zur 300-Jahr-Feier der Stadt Jekaterinburg 2023 fertig werden soll, nur ein Teil eines viel größeren Bauprojekts ist. Auf der Fläche des Stadtparks sollen zudem Büros, Wohnungen und ein Fitnesskomplex entstehen. Kostenpunkt 3,5 Milliarden Rubel, knapp 50 Millionen Euro, mitfinanziert von zwei der reichsten Oligarchen Russlands. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementierte dies jedoch. Er habe heute mit den vermeintlich Verantwortlichen gesprochen. Geplant sei nur der Bau einer Kirche und auch der Park solle weiterhin existieren. Und den wollen auch die Aktivisten weiterhin verteidigen.
Marta Wilczynski berichtete über den Kirchenbraustreit im russischen Jekaterinburg. Und die Proteste zeigen offenbar Wirkung. Der Bürgermeister der Stadt hat den Bau nun fürs Erste ausgesetzt. Und dass es wirklich um ein Politikum geht, zeigt sich auch daran, dass Russlands Präsident Wladimir Putin sich gestern nochmal dazu geäußert hat. Er schlägt jetzt eine Bürgerbefragung vor. Alkohol und Drogen sind verboten für Muslime, das ist allgemein bekannt. Nur ganz unumstritten ist das nicht, wie das eben so ist, mit alten Schriften, die vor Jahrhunderten verfasst wurden, vor etwa 14 Jahrhunderten in diesem Fall. Inwieweit die genau eine konkrete Sache meinen oder eben nicht, darüber lässt sich halt gut streiten. Und zwar auch darüber, was das dem gläubigen Muslim heute eigentlich noch zu sagen hat. Und gerade was den Konsum von Rauschmitteln angeht, ist der Koran gar nicht mal so eindeutig, wie man oft annimmt. Nur mal ein Beispiel. In Sure 16 heißt es: Und aus den Dattelfrüchten und den Trauben gewinnt ihr Rauschgetränk und schöne Nahrung. Siehe, darin liegt fürwahr ein Zeichen für Menschen, die begreifen. Ist das jetzt schon ein Hinweis, dass man keinen Alkohol trinken sollte oder ist das gar ein Alkoholverbot? In unserer Reihe, den Islam leben, beschäftigen wir uns mit den Fragen des Alltags von Muslimen in Deutschland und eben damit, welche Antworten die Religion für sie bereithält. Heute also über Alkohol und Drogen.
Wer schon mal über einen Bazar im Jemen gelaufen ist, dem werden als erstes gefüllte Backen aufgefallen sein. Fast alle Händler, ausschließlich Männer, sitzen in ihren Läden und haben dicke Wangen, als wäre ihnen kürzlich ein Backenzahn gezogen worden. Doch der Grund für die dicke Backe ist tatsächlich eine Droge, das sogenannte Kat. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, der Jemen ist von den jungen Blättern des Kat-Strauß regelrecht besessen. Viele Männer, auch Frauen und sogar Kinder verbringen keinen Tag, ohne sich mit dem Rauschmittel in Stimmung zu bringen. Im selben Jemen wütet seit 2015 ein grausamer Krieg. Es ist auch ein Kampf zwischen zwei islamischen Konfessionen, Sunniten und Schiiten. Die Bevölkerung leidet an Armut und Hunger. Es gibt kaum etwas zu essen und trotzdem wird auf eines keinesfalls verzichtet, die Nationaldroge Kat. Wie passt das zusammen mit den Lehren des Islams, zu dem sich die meisten Menschen im Jemen bekennen? Eine Frage für Matthias Rohe, Jurist und Islamwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Also es gibt eine Grundskepsis in der islamischen Lehre gegenüber Drogen aller Art, wobei unklar ist, was fällt eigentlich unter den Drogenbegriff.
Der Koran geht kaum auf Detailfragen ein. Deshalb gibt es oft gravierende Unterschiede in den Auslegungen. Während die Droge Kat beispielsweise im Jemen von den religiösen Autoritäten freigegeben ist, gilt sie in den meisten anderen islamisch dominierten Ländern als Haram, also verboten. Der Konsum von leichten Drogen wie Kat oder aber von härteren Mitteln wird in einzelnen islamischen Ländern sogar drakonisch bestraft, weiß Matthias Rohe.
Traditionellerweise werden da Peitschenhiebe verhängt. In vielen anderen Staaten hat man sich von Körperstrafen mittlerweile abgewandt und verhängt halt irgendwelche Geldstrafen oder Gefängnisstrafen oder ähnliches mehr.
In Deutschland ist die Kat-Pflanze auch unter Muslimen kaum bekannt. Dafür wird hier über Cannabis diskutiert. Einige Parteien und Politiker fordern die Freigabe der Hanfpflanze. Nicht dazu gehört Serap Güler, Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen und gläubige Muslimin.
Ich bin auch beispielsweise nicht für die Cannabis-Legalisierung, die für mich oft eine Einstiegsdroge ist. Und dementsprechend ich das aus religiöser Sicht auch angebracht und richtig finde, dass diese Rauschgiftmittel nicht vereinbar mit der Glaubensausübung sind.
Aufgrund der unklaren Formulierungen im Koran wird schon seit Jahrhunderten darüber diskutiert, was genau als Drogen zu bewerten ist. Das betrifft nicht nur Kat und Cannabis, sondern zum Beispiel auch Kaffee.
Auch da gab es unterschiedliche Meinungen dazu, wobei die wenigen osmanischen Sultane beispielsweise, die versucht haben, den Türken das Kaffeetrinken auszutreiben, die sind ziemlich gescheitert mit diesem Unterfangen.
Tatsächlich wurde im Osmanischen Reich des 16. Jahrhunderts der Kaffeegenuss für eine kurze Zeit verboten durch den Großmufti des Sultans. Das Verbot konnte aber nicht lange aufrechterhalten werden. Eindeutiger als beim Kaffee ist der Fall beim Thema Alkohol, meint Matthias Rohr.
Zum Thema Alkohol gibt es noch die klarsten Aussagen, obwohl auch da im Koran der Begriff Alkohol als solcher nicht auftaucht, sondern der Begriff Khamr etwa, wo unklar ist, was ist da genau gemeint an berauschenden Getränken.
Darunter versteht die große Mehrheit der Muslime allerdings pauschal alle alkoholhaltigen Getränke. Obwohl der Koran auch andere Deutungen anbietet.
Es ist ja bemerkenswert, dass im Koran zunächst auch mal positive Aussagen über den Alkohol getroffen werden, dass also Schädliches und Nützliches in ihm sei. Das heißt, im Übrigen kann man dann schon konsumieren. Und jetzt zum Schluss kommt dann diese Offenbarung in Sure 5, Vers 90.
O die ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Greuel vom Werk des Satans. So meidet ihn, auf dass es euch wohlergehen möge.
In der Anfangszeit des Islams war der Alkoholgenuss noch nicht verboten. Das Verbot wurde erst nach und nach eingeführt, weil die Araber damals gerne Alkohol getrunken haben. Heute herrsche über den Sinn dieses Verbots in den theologischen Kommentaren eine einheitliche Meinung, erläutert der Islamexperte Matthias Rohr.
Nun, der Mensch soll eben bei klarem Verstand bleiben und der Alkohol raubt dem Menschen den Verstand. Das ist übrigens eine Sicht, die das deutsche Strafgesetzbuch ein Stück weit teilt. Jemand, der betrunken ist, gilt als temporär geistesgestört. Und das kann man an manchen öffentlichen Festen auch durchaus, wie soll ich sagen, empirisch beobachten.
Beobachtungen, die auch Enes Juruk gemacht hat. Der junge islamische Theologe ist in Justizvollzugsanstalten als muslimischer Seelsorger im Einsatz. Aufgrund seiner Erfahrungen dort könne er ein Alkoholverbot im Islam gut nachvollziehen.
Da muss ich tatsächlich sehr hart mit Alkohol ins Gericht gehen, da der Alkoholkonsum in allen Kriminalstatistiken eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, dass Alkohol ein Gefahrpotenzial darstellt für die Gesundheit, für das Leben, für das gesellschaftliche und allgemeine Leben der Menschen.
Dennoch wird auch in islamischen Ländern nach wie vor gerne zum Glas gegriffen. Einige alkoholische Spezialitäten sind sogar in islamischen Ländern entstanden, wie der türkische Raki. Auch Serap Güler lässt sich den gelegentlichen Alkoholgenuss nicht nehmen, trinkt ab und an ein Glas Wein.
Ich kenne viele Muslime, ich gehöre selbst dazu, die auf Schweinefleisch verzichten, aber trotzdem Alkohol trinken. Und ich glaube, das ist auch manchmal die Herstellung von eigenen Regeln, an was halte ich mich, an was halte ich mich nicht und was ist wie begründbar. Bei vielen wird es nach wie vor strikt eingehalten. Aber sehr viele haben für sich selbst auch Kompromisse gefunden oder finden Kompromisse, auf das eine zu verzichten und auf das andere nicht.
Matthias Rohr weiß, dass dies eine weit verbreitete Art ist, mit religiösen Geh- und Verboten umzugehen.
Und man muss auch feststellen, es gilt für Muslime wie für andere Menschen auch. Die halten sich in unterschiedlicher Konsequenz an irgendwie solche Regelungen. Also beispielsweise, wenn man in der Türkei ist, dann wird man nicht selten auch ein Gläschen Rakı zu trinken bekommen und viele Türken mögen das gerne.
Streng verboten oder doch nicht? Alkohol und Drogen im Islam, das war ein Beitrag von Hüseyin Topel. Wer seine Organisation bekannt machen will, der braucht nicht zuletzt einen Markennamen, der sich festsetzt, der griffig ist und der im besten Fall von jedem Menschen mit der eigenen Einrichtung sofort assoziiert wird. Wenn man also mal durch die Marketingbrille schaut, hat die viertgrößte Glaubensgemeinschaft der USA eigentlich alles richtig gemacht. Die Mormonen, die kennt jeder. Viele haben mindestens eine Vorstellung davon, was sich dahinter verbirgt. Und doch wollen die Mormonen das ändern und eben nicht mehr Mormonen heißen und vor allem auch nicht mehr so genannt werden. Der neue Name ist der alte, denn der ursprüngliche Name war immer schon ein anderer. Der ist aber lang und er ist ziemlich umständlich. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Auf den ersten Blick könnte man jetzt meinen, kein besonders kluger Schritt. Auf den zweiten Blick sieht es allerdings etwas anders aus. Denn es gibt ja mehrere mormonische Gemeinschaften, von denen die Heiligen der letzten Tage schlicht die größte ist. Aber es geht den Nicht-Mehr-Mormonen nicht nur um Markenpflege, es geht auch um Glaubensfragen.
So the name he decreed for his church. Even the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Der Name ist eine Herausforderung. Aber keine Herausforderung sei zu groß, wenn es darum gehe, den Willen Gottes umzusetzen, sagte im vergangenen Oktober Kirchenpräsident Russell Nelson. Oder das Gebot.
It is the command of the Lord.
Die Mormonen wollen nicht mehr Mormonen heißen. Und nicht mehr Mormonen genannt werden. Eine große Aufgabe, denn seit dem 19. Jahrhundert hat sich der Name Mormone durchgesetzt. Die Kirche hat weltweit gut 16 Millionen Mitglieder. Sie ist nach Protestanten, Katholiken und Juden die viertgrößte Glaubensgemeinschaft in den USA und die größte im Bundesstaat Utah, wo sich der Hauptsitz befindet. Kathleen Flake lehrt und forscht am Institut für Religionswissenschaft der Universität von Virginia. Ihr Schwerpunkt: das Mormonentum. Sie ist selbst Mitglied dieser Kirche und sagt, das Anliegen, den vollständigen Namen zu benutzen, sei nicht neu. Seit Jahren gebe es immer wieder Bemühungen, den Namen zu etablieren, sagt die Forscherin. Seit Kirchengründer Joseph Smith im Jahr 1838 eine Offenbarung von Gott erhalten habe, der ihn wissen ließ, wie die Kirche heißen soll. Auch Präsident Nelson beruft sich auf eine Offenbarung.
Er will deutlich machen, die Kirche meint es diesmal wirklich ernst. Sie hat die Adresse ihrer Homepage und die E-Mail-Konten ihrer Mitarbeiter geändert. Und sie hat einen Style-Guide für die Medien herausgegeben.
Danach ist nicht nur der Begriff Mormonen oder Mormonenkirche unerwünscht. Auch die Abkürzungen LDS für Latter-day Saints oder auf Deutsch HLT für Heilige der letzten Tage stehen auf dem Index. Die Gläubigen seien als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu bezeichnen, bittet die Gemeinschaft. Und selbst der weltberühmte Tabernakelchor der Mormonen, der Konzerthallen rund um den Globus füllt und bei den Amtseinführungen zahlreicher US-Präsidenten auftrat, wurde umbenannt und heißt jetzt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Göttliche Offenbarungen haben in der Glaubensgemeinschaft, die sich früher Mormonen nannte, häufig auch einen ganz weltlichen Hintergrund. Das offizielle Ende der Mehrehe im Jahr 1890 beispielsweise soll das Ergebnis einer Offenbarung gewesen sein. Der Druck der US-Regierung, die drohte, das Vermögen der Kirche einzuziehen und deren Führer zu inhaftieren, mag ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Auch die Namenskorrektur habe zum Teil pragmatische Gründe, sagt Flake.
The church has always had a problem with other groups insisting that they were not Christian.
Die Kirche hatte immer das Problem, dass Außenstehende sie nicht als Christen angesehen haben. Das hat auch zu Problemen bei der Anerkennung durch internationale Behörden geführt. Viele Länder führen Listen mit Glaubensgemeinschaften, die sie als Sekten einstufen. Das Mormonentum stand häufig auf diesen Listen, eben weil die Kirche nicht als christliche Glaubensgemeinschaft anerkannt wurde. Mit der Namensänderung, so hoffen die Kirchenführer, mache die Gemeinschaft jetzt auch formell klar, dass sie keine Sekte ist, kein Kult.
In Deutschland hat die Kirche, die den Genuss von Alkohol, Nikotin und Koffein untersagt und Sex vor der Ehe verbietet, knapp 40.000 Mitglieder. Katholiken und auch viele protestantische Kirchen erkennen die mormonische Taufe allerdings nicht an.
This is probably what about 20 acres, Tom, do you think?
We want to make our environment here where the temple is match.
Im Garten des Tempels von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, zwischen üppigen Blumenbeeten und manikürten Rasenflächen, treffe ich René Alba und Tom Owen. Die beiden Herren in den 60ern, dunkle Anzüge und gestärkte weiße Hemden, haben führende Positionen in der Kirche inne. Der Klerus besteht ausschließlich aus Laien. Alba, der aus Mexiko stammt, arbeitete 3 Jahrzehnte lang für den Computerriesen IBM. Owen diente als Offizier in der Air Force und war später für die Rüstungsfirma Lockheed Martin tätig. Mit rund 86.000 Mitgliedern hat Georgia die meisten Heiligen der letzten Tage im Süden der USA, dem sogenannten Bibelgürtel. René Alba.
The blessing that we have living here in the Southeast that there's still a lot of wonderful Christian people who live in the area who believe in Christ.
Es ist ein Segen, dass wir hier im Süden sind, in einer Region, in der es so viele gute Christen gibt, die ihren Glauben leben, die am Sonntag in die Kirche gehen und die in Restaurants vor dem Essen ein Gebet sprechen.
Die Anordnung von Kirchenführer Nelson zur Namenskorrektur ist seit 7 Monaten in Kraft.
I have still slipped occasionally. I mean,
er verspreche sich noch ab und zu, sagt Tom Owen, aber er ist sicher, mit der Zeit werde ihm der neue, alte Name ganz selbstverständlich über die Lippen kommen. Auch René Alba muss sich immer wieder verbessern. Vor kurzem kam er im Flugzeug mit einem Mitreisenden ins Gespräch. Der wies ihn darauf hin, dass er den Namen Mormone nicht mehr verwenden dürfe. Stimmt, sagt Alba, der Name sei ein Zungenbrecher. Aber er helfe bei der Suche nach der eigenen Identität als Kirche. Für Tom Owen ist es vor allem wichtig, dass Christus im Namen der Kirche auftaucht.
Wir versuchen wirklich, uns zu erreichen und mit allen anderen Kirchen zu sein. But if you think of a lot of other churches' names, you know, the Catholic Church, the biggest Christian church in the world.
Wir haben gute Beziehungen zu anderen christlichen Glaubensgemeinschaften, aber schauen Sie sich doch mal deren Namen an, die Katholiken, die Lutheraner, die Episkopalen. Das sind die großen christlichen Kirchen, aber keine von ihnen hat Jesus Christus in ihrem Namen.
Of Jesus Christ in the name of their church.
Anders als viele andere Religionsgemeinschaften verzeichnet die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage einen Mitgliederzuwachs, wenngleich auch nur einen geringen. Religionsforscherin Flake nennt eine Reihe von Gründen, warum die Kirche auch jüngere Menschen ansprechen könnte.
There is something about Mormonism that's very forward-looking. This is not a church that finds its meaning exclusively in a dispensation of the Christian gospel that occurred 2 millennia ago.
Da gibt es etwas im Mormonentum, das sehr zukunftsgewandt ist. Es ist eine Religion, in der Gott eine Aufgabe und eine Stimme im Hier und Jetzt hat. Und das kann sehr attraktiv sein.
The idea that God has something yet to say can be appealing.
Für jene Christen, die nicht mehr Mormonen genannt werden möchten, ist der Kanon ihrer heiligen Schriften offen. Die Offenbarung wurde und wird fortgesetzt, vom Buch Mormon über weitere Schriften bis in die Gegenwart.
This takes us back to our discussion of their name. They are the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Und das bringt uns zurück zu der Diskussion um den Namen. Dies ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, in Abgrenzung zu den frühen Heiligen, den frühen Anhängern Christi. Als Anhänger dieses Glaubens kann man aktiv mitwirken und Teil der Heilsgeschichte werden.
Alle Mitglieder dieser Kirche verstehen sich also selbst als Heilige der letzten Tage, so Religionsexpertin Flake. Und vor allem glauben sie, dass es zeitgenössische Seher und Propheten gibt. Präsident Russell Nelson, ein ehemaliger Herzchirurg, wäre dann also eine Art Moses im Maßanzug?
That's right. He's exactly like that. Two members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. That's exactly what he's like.
Für die Mitglieder seiner Kirche sei er genau das, sagt Kathleen Flake. Und so nutzt Nelson seine Autorität als Prophet, um das Gebot Gottes zur Namenskorrektur durchzusetzen. Mit Druck und Drohung. Wer sich nicht daran halte, der verhelfe dem Teufel zum Sieg.
Remove the Lord's name from the Lord's church is a major victory for Satan.
Die Mormonen wollen nicht mehr Mormonen genannt werden. Katja Ritterbusch über Gründe und Hintergründe. Das war Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte heute die Redaktion. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.